Ja, guten Nachmittag miteinander. Das ist der Markus Somm auf dem Nebelspalter. Wir haben wieder sehr einen interessanten Gast, und zwar einen, der sich jetzt auch sehr stark ins Gespräch gebracht hat. Nicht nur jetzt gerade, aber auch vorher schon. Und das ist der Fabian Molina, Nationalrat SP vom Kanton Zürich. Einer von den jüngeren Nationalräten, kann man sagen. Ich sage jetzt nicht der Jüngste, weil ich weiss, es sind langsam so viele Junge, ich habe keine Ahnung mehr, wer der Jüngste ist. Aber jung ist wichtig. Uns tut ja sehr viel verbinden. Wir haben beide junge Jahre entschieden, dass wir links sind. Ich habe mich dann ein bisschen weiterentwickelt. Der Fabian hat das noch vor sich. Nein, mich interessiert, du bist 2010, bist du 20 gewesen und bist für die SP schon in den Gemeinderat gezogen, in Ilnau, in Frediken. Und ich würde so, also zuerst natürlich willkommen, dass du da bist, aber so ja,
danke
anfangen.
Danke für die Einladung.
Ja, bitte. Wieso bist du eigentlich links geworden?
Ja, wahrscheinlich hat es viel mit dem Freiheitsbegriff von der Linken zu tun, wo viel umfassender ist als der kastrierte, eingeschränkte, bürgerliche Freiheitsbegriff, wo unter Freiheit vor allem Egoismus und die Freiheit zu etwas versteht, aber weniger die Freiheit von äußeren Zwängen. Und dann ist es sicher so, dass es bei mir auch eine gewisse biografische Prägung gegeben hat. Mein Vater war Sozialist, meine Mami war eine rebellierende Bürgertochter. Und ich habe mir dann 2006 überlegt, ich wollte mich irgendwie politisch engagieren und habe dann mich angefangen einlesen. So, damals hat es ja schon das Internet gegeben. Ich habe also angefangen Internetrecherchen machen. Was gibt es überhaupt für Parteien? Ich habe all die Parteiprogramme gelesen. Und für mich ist dann relativ schnell klar gewesen, es ist entweder die SP oder es sind die Grünen. Und dann hat mich eigentlich vor allem die Geschichte von der Sozialdemokratie, die sehr alte Geschichte, dazu bewegt, SP-Mitglied zu werden. Und dann hat das so ein bisschen sind Gang, oder wenn man dann mal in der Juso ist, dann liest man auch sehr viel.
Aber es dunkelt mir jetzt gleich ein bisschen abstrakt, oder? Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass du mit 16 die Definition gehabt hast, eben Freiheit im umfassenden Sinne, das zieht mich an, während die Bürgerlichen haben da einen kastrierten Freiheitsbegriff, das ist nicht der Punkt, kann man jetzt fast nicht vorstellen. Gibt es nicht irgendein konkretes Erlebnis,
doch,
wo du sagst, ja, das habe ich jetzt irgendwie ungerecht gefunden, oder ich weiss auch nicht.
Doch, es gibt ein konkretes Erlebnis, aber es hat schon mit dem zu tun. 2006 haben wir über das neue Ausländer- und Asylgesetz abgestimmt. Da hat es eine sehr grusige Kampagne gegeben von der SVP gegen Ski-Asylanten und so weiter. Und das hat mich sehr bewegt, weil ich bin eben auf dem Dorf aufgewachsen und das hat auch alle die, die nicht genau gleich ausgesehen haben, wie die, die schon beim Rütlisch, wo dabei gewesen sind, hat das schon exponiert. Und ich habe dort realisiert, dass mein Vater, der 1982 in die Schweiz gekommen ist und politisches Asyl bekommen hat, wahrscheinlich unter dem neuen Regime kein Asyl mehr bekommen hat. Und das ist natürlich schon eine sehr starke Freiheitseinschränkung, wo ja etwas Identitätsstiftens schon fast hat. Weil ich habe gewusst, mich gibt es nicht, wenn der Staat vorher schon so freiheitseinschränkend gewesen wäre.
Aber vielleicht, dass man das den Zuhörern erklären kann. Dein Vater kommt aus Chile. Du hast gesagt, er war Sozialist gewesen. Du sagst, 82 ist er in die Schweiz gekommen. Jetzt, Allende ist,
73
ist der Putsch gewesen, oder? Ist er denn so lange noch als Sozialist in Chile gewesen? Was ist seine Geschichte? Vielleicht reden wir mal über Chile. Was ist seine Geschichte gewesen denn in Chile?
Ja, er ist Jahrgang 45. Er ist in Chile vom Mitte 20. Jahrhundert aufgewachsen. Und Chile im Mitte 20. Jahrhundert war noch eine Feudalgesellschaft gewesen. Also das muss man sich vorstellen. Da haben ein paar Grossgrundbesitzer mit ein paar Industriellen, die im Bergbau waren, haben eigentlich das Land regiert, also eine weisse, sehr rassistische Elite. Und er ist auch aus einem bürgerlichen Haus gekommen, hat sich dann auch in seiner Jugend politisiert, aufgrund von diesen grossen Ungleichheiten eben zwischen den verschiedenen Ethnien, also der indigenen Ethnie und
aber wir sind nicht indigen, also Molina ist ja wahrscheinlich Spanisch,
nein,
oder?
Es ist ein bisschen etwas gibt es, also seine Ex-Frau, die sieht noch ein bisschen mehr, und auch meine Halbbrüder, die sehen noch ein bisschen indigener aus als ich, und bei mir sieht man es auch ein bisschen, also ich habe den Stammbaum nie herausgefunden, aber irgendwo ist da Mestizidin irgendwie noch drin gewesen, aber Er hat dann sich engagiert in den 4 Wahlkampagnen vom Allende, oder? Und das muss man auch wissen. Das ist damals, das wirst du wissen, als damalige Trotzkisten relativ grosse Kiste gsi, die Wahl vom Salvador Allende 1970 als erste demokratisch gewählte Sozialist.
Er
ist
kein Sozialist,
Sozialist.
Das ist richtig, oder? Er ist ja kein richtiger Sozialist.
Er hat sich als Sozialist verstanden, aber er hat eine Koalition gebildet, quasi Volksfrontregierung, unter Duldung von den Christdemokraten, aber mit den Kommunisten, den Sozialdemokraten. Mhm. Und 1973 ist er gestürzt worden mit einem Putsch, der mit CIA-Unterstützung angeschoben worden ist. Und mein Vater ist dann noch 9 Jahre in Chile geblieben, ist 13 Mal im Gefängnis gewesen, hat das ganze Programm an dieser Schocktherapie durchgemacht. Also man kennt noch die Bilder aus dem Stadion in Santiago de Chile, wo man die Leute gefoltert hat. Und er hat dann 82 flüchten, weil also es ist einfach nicht mehr gegangen. Und er ist dann allein geflüchtet und hat dann können einige Zeit später seine Familie anziehen.
Wieso in die Schweiz? Wieso ist er in die Schweiz?
Das war ein purer Zufall. Ja. Es hat 2 Flüger gegeben, einen auf Kanada und einen in die Schweiz.
Mhm.
Und mit Hilfe der katholischen Kirche, wo so befreiungstheologische Tendenzen gegeben hat, hat er dann können, also das ist relativ abenteuerlich gewesen, können mit der Swissair-Maschine fliegen. Er hat dann auch für die Swissair geschafft, nachher lange in der Schweiz. Mhm. Und so ist das gekommen, aber es ist eigentlich wirklich ein purer Zufall gewesen.
Und deine Mutter hat er dann in der Schweiz kennengelernt?
Meine
Mutter
hat
nicht auf Chile?
Nein, meine Mutter ist Schweizerin. Meine Mutter hat er dann ja, Ende 80er Jahre in der Schweiz kennengelernt, als seine Physiotherapeutin.
Und, ja, und du würdest sagen, jetzt die Asyldebatten oder sagen wir Asylkampagne, die dir nicht passt, von der SVP, ist so ein Politisierungsgrund gewesen?
Also ich war schon sehr früh sehr interessiert an Politik. Mein erstes so politisches Erlebnis war 9-11. Dort war ich 11, das weiss ich noch, das haben wir dann am Fernsehen geschaut. Und seitdem habe ich immer Tagesschau geschaut, als Kind. Und aber so als interessierte Jugendliche und dann die Asyldebatte, das ist tatsächlich das gewesen, was dann den Ausschlag gegeben hat.
Was ja, ist lustig, denn bei dir? Der Asyl war bei mir gar kein Thema gewesen, sondern es war schon Ungleichheit gewesen.
Ja.
Und, aber eigentlich ganz absurd. Irgendwie zu Baden, ich bin zu Baden aufgewachsen und dann hat es immer wieder die Stand gegeben und dann hast du halt die SP mal dort gewesen. Ja. Ich war dort auch etwa 16 gewesen, und dann bin ich an dem Stand vorbei und dann haben die noch gut geredet und gut diskutiert und dann haben sie mir das Parteiprogramm gegeben und so weiter. Ja, und dann habe ich das sehr interessant gefunden und gefunden, ja, das ist wirklich gut, das ist eben Gleichheit, sehr wichtig, oder? Das ist etwas, und das tut mich heute noch beschäftigen. Ich finde, Ungleichheit ist ein Problem, finde ich nicht gut. Es geht darum, dass man Ungleichheit, wo immer es geht, kann reduzieren. Und dann kann ich mich gut erinnern, da habe ich das Parteiprogramm eigentlich verschlungen. Und dann habe ich so ein Ding bekommen, SP, das habe ich auch irrsinnig gefunden. Bin ich so heimgegangen. Meine Eltern sind fast durchgedrückt. Das war natürlich auch ein gutes Erlebnis gewesen.
Ja,
oder?
Mein Vater
hat das Ohren aufgeregt. Oder? Das ist das. Und dann kommt halt bei mir, 80er-Wege ist dann sehr wichtig gewesen. Oder? Und dort sind wir alle natürlich stark politisiert worden. Dort
ist das in Zürich
gewesen? Ja, wir sind eben, das war eben herzig gewesen. Oder? Die Badener haben ja immer ein bisschen Wert darauf gelegt, dass wir eine eigene Stadt sind. Deshalb sind wir in Zürich.
Obwohl es Anglo von Zürich ist.
Nein, damals eben nicht. Das ist schon ein grösserer Unterschied gewesen, oder? Das ist auch noch BBC und ABB. Das ist noch ein anderes Thema gewesen. Da ist man auf Zürich gegangen, ein bisschen als Tourist aus Baden. Und dann hat man so ein bisschen die Demos miterlebt und AJZ, alles miterlebt. Aber richtig politisch aktiv bin ich dann in Baden gewesen. Und dann haben wir auch, da hat es eine Brauerei gegeben, die es besetzt haben. Und dann bin ich
natürlich also auch dabei gewesen. Aber Wermut eigentlich.
Ja, das ist alles, aber das ist alles so ein bisschen Babysozialismus gewesen, oder? So, wo man, also, weißt, ich würde es nicht vernötigen, sondern es ist mir ja auch ernst. Und ich meine es ja immer noch, also ich sage auch, weißt, es gibt viele Leute, die mich fragen, was ist mit dir eigentlich los? Was ist mit dir passiert, dass du dich so verändert hast? Und dann sage ich immer, nein, ich habe mich nicht gross verändert. So Grundwert, wo mich immer noch politisch irgendwo antreibt, ist immer das Gleiche gewesen. Das ist immer Demokratie gewesen. Das finde ich wahnsinnig wichtig, dass möglichst alle Leute können entscheiden. Und das Zweite
also ist... Also auch Ausländerinnen und Ausländer?
Je nachdem. Sie können sich jederzeit einbürgern. Sie sind herzlich willkommen, sich zu einbürgern.
Aber ich finde, Einbürgerungsrecht wollen vereinfachen?
Nein, finde ich nicht. Ich finde, aber müssen wir nicht lange diskutieren. Aber ich finde, grundsätzlich ist es sehr wichtig, dass in einer Demokratie die Leute einen Entscheid fehlt für die Demokratie. Du kannst wirklich, ich finde, du kannst in der Schweiz, man kann sich darüber diskutieren, was alles für Hürden gibt, aber ich finde, es braucht eine Hürde. Es soll jeder, der hier mitmachen will, der soll auch zeigen, dass er das wirklich will. Da sind wir, die hier einfach aufgewachsen sind, privilegiert. Aber das ist überall so. Wenn ich in Amerika einwandere, bin ich zuerst auch nicht einer von ihnen. Und ich finde, entscheidend ist nicht, dass du sagst am Anfang, du gehörst noch nicht dazu. Sondern entscheidend ist, dass du kannst sagen, ja, aber ich will dazugehören, was muss ich machen? Und dann bist du frei, das zu machen. Aber eben, noch einmal, ist Grundwert, oder? Demokratie finde ich auch wichtig. Und ich finde Wohlstand sehr wichtig, weil Wohlstand letztlich auch das ist, was darüber entscheidet, über Ungleichheit oder nicht Ungleichheit. Also zum Beispiel, wenn du sagst Chile, oder? Hast du völlig recht. Das war eine unglaublich ungleiche Gesellschaft gewesen.
Immer noch, im Übrigen.
Jetzt ist es ein bisschen besser, würde ich jetzt sagen, als 1950, oder? Aber dann müssen wir darüber reden, warum eigentlich und dann, warum die Schweiz so einen anderen Weg gegangen ist. Aber einfach grundsätzlich so, Politisierung jetzt in meinem Fall, muss ich jetzt auch ein bisschen ehrlich sagen, ist recht kopflastig gewesen. Hat ein bisschen zu tun, sehe ich heute noch als Intellektuelle, mich hat das fasziniert. Das ist ein anderes Programm gewesen, als ich daheim gehört habe. Meine Familie war total freisinnig gewesen. Und dann ist das einfach ein Gegenprogramm gewesen, das ich interessant gefunden habe. Jetzt sind wir wieder im Freisinn zurückgekommen. Ja. Aber schon mit einem Weg unter Schmerzen. Also, wo ich einfach gut
aber
finde.
Aber was ist denn, was ich fast spannend war, wieso bist du denn rechts geworden?
Dann machen wir ein Interview mit mir. Also, mir ist
gesagt,
Europa.
Das ist ein Gespräch.
Ja, da hast du völlig recht. Nein, mir ist schon die Europafrage wichtig. Und dort ist die Demokratiefrage die entscheidende gewesen. Oder dass ich wirklich finde, das finde ich immer noch, und das ist, wo ich neu ins Bundeshaus
kam. Also das ist der EWR-Blocher.
Der EWR bin ich noch voll für den EWR gewesen.
Ja.
Und ich bin erst zu einem EU-Skeptiker geworden, und das ist eigentlich falsch gesagt. Die EU selber hat mich nicht in dem Sinne abgestoßen, ich bin dort auch für den Beitritt gewesen, immer. Aber als ich ins Bundeshaus kam, bin als Journalist für den Tagesanzeiger 1999, ist mir eigentlich erst dann aufgefallen, wie irrsinnig wichtig direkte Demokratie ist. Also, dass eben Parlamentarier, auch wenn gar keine Abstimmung stattfindet über ein Gesetz, sind ihr im Parlament immer, im Hinterkopf wissen ihr immer, wir müssen ein Gesetz machen, das wir durchbringen, allenfalls auch beim Volk.
Mhm.
Vielleicht. Und das prägt unseren politischen Prozess ganz stark. Und ich bin überzeugt, das ist ein wirklicher Grund, warum wir recht gute Gesetze haben, immer schon gehabt haben. Weil möglichst viele müssen einfach können zustimmen. Und das wäre jetzt für die Schweiz nicht mehr möglich. Wir haben ein einzigartiges System, das meiner Meinung nach inkompatibel ist, so wie die EU jetzt organisiert ist. Und das schon, muss ich sagen, das ist...
glaube ich nicht, weil mir ist die direkte Demokratie auch sehr wichtig.
Aber die kannst du nicht verbinden mit dem System, das die EU... Erstens, weil alle EU-Mitglieder sind parlamentarische Demokratien. Ja, die wissen gar nicht, was das heisst. Yeah. Du machst in Europa, aber wenn wir jetzt auch nicht über die EU reden, machst du ganz viele Gesetze, wo eigentlich die Regierungen untereinander abstimmen und nachher im Prinzip nur noch die Mehrheit brauchen von ihrem Parlament. Bei uns brauchst du eigentlich die Mehrheit noch vom Volk. Jetzt in der EU kannst du nicht die ganze Zeit nachher sagen, wir machen nicht mit, weil unser Volk hat 5 Jahre später gesagt, wir wollen das nicht. Es geht nicht. Sondern du musst dich in der EU unter den 27 Mitgliedstaaten musst du dich irgendwo einigen. Das geht nicht mit direkter Demokratie.
Ja. Das glaube ich nicht, aber über das können wir nachher noch.
Gut, jetzt gehen wir aber zurück zu dir. Du wirst links, also, weil du gefunden hast, die Asylfrage hat dich eigentlich politisiert. Ja. Und dann, wie ist das weitergegangen? Bist du gerade in die Partei eingetreten oder was hast du denn
gemacht? Dann bin ich mit 16 der SP beigetreten, in Laufrätiken. Wir haben immer eigentlich sehr aktive SP gehabt, auch 25 Jahre vorher einen sozialdemokratischen Stadtpräsident, jetzt immer noch im Übrigen. Aber natürlich eher älteres Semester als ich. Also ich bin dort mit grossem Abstand der Jüngste gsi, als ich beigetreten bin. Aber die haben dann sofort gefunden, als ich gekommen bin, ah, ein Junge, du kommst jetzt im Vorstand und du kommst auch, überall musst du dabei sein. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann ist ja, als ich beigetreten bin, gerade kurz darauf, aber es ist 2007, sind die Wahlen gewesen, zuerst Kantonsratswahl und dann Nationalratswahl und dann hat die SP so aufs Dach bekommen, wahrscheinlich wie noch nie. Also das war so mein Einstieg gewesen in die Sozialdemokratie.
Jetzt du hast gerade die Niederlage herbeigeführt.
Genau, also ich weiss nicht, ob es an mir liegt, aber auf jeden Fall ist es nicht. Ich bin nicht in ein Winning-Team eingestiegen. Und dann noch 2007 hat es ganz viele Bestrebungen gegeben, die SP zu erneuern, zu verjüngen. Und dann bin ich habe ich die JUSO-Sektion Zillnau-Frätiken mitgegründet, mit anderen Jungen zusammen und bin dann so durch das in die JUSO reingekommen. Und das da hat sich mir eine Welt erschlossen, weil vorher bin ich so ein einfach der politisch interessierte Jugendliche gewesen, auf dem Land, was doch sehr exotisch ist. Also ich war ein bisschen der Nerd gewesen. Und bei den User habe ich gedacht, oh wow, da gibt es ganz viele andere coole Leute aus der ganzen Schweiz, die sich auch für Politik interessieren. Und das ist so eine, ja, das hat auch wahnsinnig viel Freundschaft, gerade mit so 16, 17 ist auch also der soziale Anschluss wahnsinnig wichtig. Und dann habe ich natürlich auch angefangen, ein politisches Bewusstsein zu entwickeln. Oder da liest man und diskutiert man dann extrem viel. Da kommen die ganzen ökonomischen Fragen um Ungleichheit, die Sozialfrage, aber auch die feministische Frage. Das kommen dann, sind dann Themen, die reinkommen. Und es hat mich dann eigentlich wahnsinnig bestärkt, die Werte, wo vorher schon irgendwo rum sind, aber noch nicht so entwickelt.
Und welche Werte würdest du jetzt sagen? Was ist jetzt für dich das Wichtigste? Warum, dass du eben links bist?
Ich glaube, nach wie vor die Freiheit. Und ich finde es falsch und schade, dass die Linke den Begriff nach der konservativen Revolution, der neoliberalen Revolution, der Bürgerlichen überlassen hat. Weil wir haben einen ganz schönen Freiheitsbegriff, der zurückgeht auf die Französische Revolution, oder? Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. In der Sozialdemokratie heisst es Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität. Ich würde sagen, Gleichheit ist noch wichtiger als Gerechtigkeit. Aber über allem steht eigentlich die Freiheit. Und zwar für möglichst viele Menschen auf diesem Planet können eine möglichst grosse Freiheit zu erwirken, eine Emanzipation vom Mensch, dass der Mensch frei ist, über sich selber rauszuwachsen, sich kann entfalten, kann streben nach Glück. Und für das müssen wir einfach das beseitigen, was die Freiheit verhindert. Und das ist ein Wirtschaftssystem, wo Ungleichheiten produziert. Und das ist auch ein Staat, wo oft im Interesse von dem Wirtschaftssystem regelt und versucht, den Menschen auch irgendwo produktiv und möglichst brav zu behalten. Ich eigentlich nicht gerne brave Mensch.
Ich glaube, eben Freiheit und Gleichheit ist eben ein Konflikt. Du kannst nicht beides im gleichen Ausmaß haben. Oder wenn du Freiheit, also meine, da wäre ich ja bei dir, oder? Als Liberaler, wirklich, als radikal Liberaler, finde ich Freiheit das Wichtigste. Aber Freiheit musst du nachher aushalten, dass Menschen unglaublich unterschiedlich sind. Und wenn sie sehr unterschiedlich sind, dann gibt das Spannungen zum Gleichheitsgebot, oder? Du kannst zum Beispiel jetzt gerade in der Wirtschaft, natürlich, dort ist es am deutlichsten. Es gibt Leute, die verschiedene Talente haben, je nachdem. Es gibt Talente, die auf dem Markt unglaublich viel wert sind. Der Roger Federer ist jetzt der beste Tennisspieler der Welt. Ein anderer, der wahnsinnig gut, ich weiss nicht, Minigolf spielt, der kann nie so reich werden, oder?
Es ist umgekehrt. Ich glaube, über Freiheit bedingt Gleichheit.
Nein, das glaube ich nicht. Freiheit, es gibt eine ganz bestimmte Gleichheit, die wahnsinnig wichtig ist. Und das sind die Errungenschaften nicht von der französischen Revolution, sondern sagen wir jetzt einmal von der Aufklärung, die sagt, eine formale Freiheit brauchen wir, eine formale Gleichheit brauchen wir im Gesetz, oder? Vor dem Gesetz sind alle gleich.
Haben wir ja auch noch.
Wir haben es also praktisch erreicht. Du weißt jetzt nicht, wo du würdest sagen, die Leute sind nicht gleich am Gesetz.
Also wir stimmen jetzt am 26. September über die Ehe für alle ab. Wir haben immer noch Ungleichheiten zwischen Frau und Mann. Ungleichheiten zwischen Leuten mit Schweizer Pass und ohne Schweizer Pass.
Das ist etwas anderes. Das finde ich nicht.
Enorm grosse Ungleichheit.
Das finde ich nicht. Nein, das ist ja nicht eine formale Ungleichheit. Es ist ja nicht so, dass ein Ausländer, sagen wir jetzt, wenn er einen Diebstahl ausübt,
ausgeschafft werden.
Das ist aber etwas anderes. Wir können doch entscheiden, wo die Leute sollen bestraft werden. Wir müssen ja nicht Leute behalten, wo wir sehen, ja, die sind ausländisch.
Wenn mir im Ausgang einen an den Kopf hält und ich muss entscheiden, soll ich jetzt den anzeigen, weil würde ich eigentlich gerne, ich will, dass er muss irgendwie ein paar Monate in den Knast, aber ich will nicht, dass er wegen dem geht. Deportiert wird.
Und deshalb tust du nicht anzeigen.
Ja, also das ist einfach nicht die Gleichheit, die ich mir wünsche.
Nein, Gleichheit heisst ja nicht, dass du kannst ja nicht Bürger sein von verschiedenen, du kannst ja nicht sagen, ich bin jetzt einfach Bürger in allen Ländern. Und du hast ja irgendwann musst. Wieso? Willst du Bürger sein in Afghanistan? Ein anderes Thema. Aber nein, weißt du, ich finde Bürgertum, oder sagen wir, wie du definierst, ob du Staatsbürger bist oder nicht, das finde ich ist nicht ein Gegensatz zur Gleichheit. Weil wir haben ja nicht den Anspruch, dass wir sagen, wir können das Gesetz überall durchsetzen. Wir würden ja auch nicht akzeptieren, dass Chinesen bei uns ihr Gesetz durchsetzen. Das
Nein, wir aber ja wir nicht, sind aber. Ja, also sind wir ehrlich, die grösste Ungleichheit, die wir nach wie vor haben, ist in der Wirtschaft. Dass
ja, aber
du kannst entscheiden, was mit dem Nebelspalter passiert, aber deine Mitarbeitenden können da
sie können nicht aber mitreden. Sie können aber jederzeit künden. Wir machen einen freien Vertrag. Sie können jederzeit den Vertrag auflösen. Das ist ja nicht... Das ist wie wenn ich jetzt dir würde sagen, ja, die Schuhe finde ich jetzt auch noch schön. Dann sagst du, ja, aber die gehören mir. Dann sag ich, ja, aber es ist so also ungleich, dass ich nicht Zugriff habe auf deine Schuhe.
Ja, aber es geht nicht um die Schuhe oder um das Zahnbürstchen, sondern es geht
um
die Macht über die Produktion.
Aber, nein, Privateigentum. Und Privateigentum ist doch eine wichtige Voraussetzung für Freiheit. Sobald ich glaube, dass
wir haben ein pervertiertes
was ist pervertiert?
Verständnis, wo
Privateigentum.
Im deutschen Grundgesetz steht Eigentum verpflichtet.
Mhm.
So etwas fehlt. In der
Gott sei Dank
kommen das nicht. Und das heisst, es ist darum eine reine Fokussierung auf die Freiheit, egoistisch zu sein. Können machen, was man will. Und nicht die Freiheit, geschützt werden von der Willkür von anderen. Ich kann nur frei sein, wenn ich nicht Angst haben muss, dass ich meinen Job verliere. Dass ich kann so leben kann, wie ich gerne leben möchte. Dass ich kann machen, was ich will. Und auch die Freiheit haben, meine Talente zu entfalten, die ich kann. Das haben wir alles nicht gewährleistet. Und das ist eine unfreie Gesellschaft.
Nein, es führt zu einer unfreien Gesellschaft, was du sagst. Weil du dann immer einen brauchst, der interveniert zulasten von anderen und denen ihre Freiheit einschränkt. Mal. Wenn du sagst, ich will jetzt, dass ich einfach einen Job habe, eine Jobgarantie, im Prinzip ein anderer kann dich nicht entlassen, dann tust du die Freiheit vom Arbeitgeber extrem einschränken, weil er hat zum Beispiel viel mehr Risiko in einem Unternehmen.
Ja, das ist aber ein Mythos.
Ja, selbstverständlich. Ich meine, ich habe mehr Risiko als meine Mitarbeiter. Wenn ich bankrott mache, mache ich bankrott und nicht der Mitarbeiter.
Ja, aber sie werden
die Mitarbeiter kann
wenn du bankrott machst, werden sie auch
entlassen. Ja, aber sie verlieren ihren Job. Ich verliere vielleicht mein ganzes Vermögen.
Ja, das ist doch ein völliger Unterschied.
Vielleicht
kein Vermögen.
Vielleicht
die
nicht.
Die meisten Leute in diesem Land haben kein Vermögen.
Vielleicht haben sie aber ein Vermögen nicht so gross, aber das spielt gar keine Rolle. Sie haben das Risiko nicht. Und noch eines, Freiheit heisst grundsätzlich, dass du dich kannst entfalten. Ich finde, sind wir einverstanden. Aber du kannst nicht erwarten, dass Freiheit heisst, dass dir irgendjemand etwas verschafft, wo
Nein.
du nicht hast oder wo dir
aber gefallen würde. Aber wo dich von gewissen Zwängen befreit.
Was für Zwänge?
Zum Beispiel der Zwang, müssen aus der Wohnung ausziehen und noch in eine andere, eine kleinere Wohnung zu nehmen, weil du es dir nicht mehr leisten kannst. Oder der Zwang, müssen
aber
dir jeden Tag überlegen, wie du jetzt deine Kinder noch kannst ernähren oder
ins Klassenlager
schicken.
Musst du immer
und der Zwang, aber Fabian, den will dich beseitigen.
Das ist okay, aber also nein, ist nicht okay, weil du immer einen anderen noch musst zwingen, seine Freiheit einzuschränken zugunsten von dir. Wenn ein Hausbesitzer, dem gehört das Haus.
Ja.
Der hat das zum Beispiel gekauft und hat relativ viel
oder
Geld.
Oder hat das geerbt.
Das ist ja gleich, oder hat es geerbt.
Das ist eben nicht gleich.
Nein, das ist nicht gleich. Das ist deshalb gleich, weil der Vorfahr hat auch, irgendwann hat einen ziemlich viel Risiko müssen auf sich nehmen müssen, um ein Haus zu bauen. Die anderen Leute haben kein Haus gebaut. Und dann ist doch nicht fair, wenn der jetzt irgendwo immer noch muss Zinsen zahlen für das Haus, nicht kann entscheiden, hey, ich würde jetzt zum Beispiel das für Eigenbedarf oder ich habe da einen Sohn und so weiter. Eigentum ist doch eines der wichtigsten Zeichen von Freiheit.
Ich glaube, ich weiss, wieso du recht geworden bist.
Wieso?
Weil du plötzlich mehr Geld gehabt hast.
Also erstens stimmt das überhaupt nicht, weil ich habe immer jemanden gewusst, oder? Was ich vielleicht einmal einmal überkomme oder nicht. Nein, das war überhaupt nicht der Punkt gewesen. Sondern ich finde wirklich, wenn du Freiheit ernst nimmst, dann kannst du zum Beispiel Privateigentum ist einer von den, musst du mal auch schauen, historisch. Du kannst immer schauen, immer dort, wo Gesellschaften abgleiten, die unfreie Gesellschaften, ungleiche oder undemokratische Gesellschaften, fängt es mit dem Privateigentum an. Wenn wir jetzt gerade Südamerika nehmen, das ist ein gutes Beispiel. Eines der grössten Probleme, die Südamerika hat, ist, das Eigentum ist nicht sicher. Wenn du zum Beispiel willst, die meisten Leute, die ein Unternehmen gründen und kein Geld haben, ist meistens das Haus die erste und wichtigste Sicherheit, die sie haben, zum Kredit aufnehmen in einer Bank. Wenn dein Eigentum nicht sicher ist, zum Beispiel wie in Brasilien, wo niemand eigentlich klare Eigentumsrechte hat, was Land betrifft, kannst du auch nie ein Unternehmen gründen. Deshalb ist Privateigentum ist so eine hure wichtige Voraussetzung.
Also wir sind das eigentlich, dass Rechtsstaatlichkeit etwas vom Wichtigsten ist, dass man nicht, dass nicht das Recht vom Stärkeren gilt, sondern die Stärke vom Recht und dass klar ist, was es gilt und dass man das auch durchsetzen kann.
Ja, wobei der Rechtsstaat
kannst du... Was ist denn mit dem skandinavischen Modell, wo du würde gewisse Ultraliberale sagen, das sei auch ein starker Eingriff in die Eigentumsfreiheit, dass man da so viel Steuern muss zahlen, dass man so viel gemeinnützige Leistungen anbietet.
Lange kennst du Schweden? Zeit, kennst du Schweden
ja,
gut?
Nicht gut, aber ich kenne sie.
Aber es ist natürlich nie, also ich kenne sie jetzt nicht so gut, aber was mir Leute erzählen von Schweden, das ist natürlich viel weniger freiheitliches Land. Also da wird dir viel mehr Zeug vorgeschrieben. Und entweder akzeptierst du
also
das oder nicht.
Also die Corona-Skeptiker haben jetzt gefunden,
ja, Schweden ist Schweden sehr gut gewesen, aber das ist eine Ausnahme. Ja, hast du völlig recht, da ist Schweden eine Ausnahme gewesen. Aber grundsätzlich finde ich ja, das gehört ja zu der Demokratie. Die Leute können ja selber entscheiden, was sie für eine Mischung wollen. Mhm. Sie können selber sagen, wie stark ist der Staat.
Genau, und
darum
bin ich demokratischer Sozialist.
Ja, da sind wir uns ja einig. Da sind wir uns ja einig.
Ich muss überzeugen. Wenn ich nicht überzeuge, dann habe ich auch nicht erwartet, dass man meine
Ich würde ja auch akzeptieren, dass wenn ihr eine Mehrheit habt für die Einführung vom Sozialismus, wo du anstrebst. Nein, das würde ich auch akzeptieren, wenn wir abgestimmt haben über das. Aber der Punkt ist, wir reden ja jetzt über Freiheit. Ja. Und ich glaube, die Definition, das ist verbreitete Definition von Freiheit, die die Linke bringt. Das sagen Freiheit von Angst, Freiheit von Armut Zwang. Und so weiter. Und da glaube ich, das ist ein Widerspruch zu der Freiheit im eigentlichen Sinn. Weil ich glaube, und das ist ja auch ein Problem, Freiheit ist meiner Meinung nach wahnsinnig wichtig. Dass du kannst Wohlstand schaffen, dass die Leute sich können entfalten können. Aber du hast
Wohlstand?
Ja,
für
meine, ja, also Wohlstand, ich meine, du kannst ja selber vergleichen. Was ist der Unterschied zwischen der Schweiz und Chile? Oder? Das ist immer noch, Chile ist zwar eines der reichsten und tüchtigsten Länder in Südamerika, ja, aber es ist eigentlich ein grosser Unterschied zwischen der Schweiz und
Chile. Das ist richtig.
Und was ist der, und warum sind wir eigentlich reicher geworden hier in der Schweiz als die Chilenen?
Ja, da hat es natürlich sehr viele Gründe, wo auch viel mit dem Geschäftsmodell von der Schweiz zu tun hat, dass wir immer sehr gut drin gewesen. Also, wir sind einerseits unbestrittenermassen ein fleissiges Volk, aber es gibt andere fleissige
Völker. Die Chilenen sind auch fleissige Völker
auf dem Planet. Aber wir sind aufgrund von unserer geografischen Lage in Europa in dem, quasi Dreieck gewesen, wo die Industrialisierung früher angefangen hat. Aber wir sind dann auch sehr gut gewesen, Kapital zu schlagen aus der Armut von anderen. Und das merken wir bis heute über Bankenplatz, über den Rohstoffplatz, über ein Steuermodell, wo sehr viele multinationale Unternehmen anzieht. Und logisch haben wir durch das einen gewissen Wohlstand bekommen. Aber dann finde ich eben das Absurde, dass wir, und du hast am Anfang gesagt, dir gehe ich Ungleichheit auch gegen den Strich, dass wir 650'000 Working Poor in diesem Land haben. Leute, die auch fleissig sind, die arbeiten, aber die nicht das Glück hatten, etwas zu erben.
Aber Fabian, Entschuldigung, du weißt selber, dass die meisten Leute, die bei uns als Working Poor gelten, immer noch einen Lebensstandard haben, wo die meisten Menschen außerhalb der Schweiz würden sagen, ich wäre noch gerne Working Poor in der Schweiz. Oder?
Hat das mit der Definition zu tun? Ja, nein, es hat eben genau mit dem Freiheitsbegriff zu tun. Weil die Leute unfrei sind, um wie du und ich am gesellschaftlichen Leben können teilnehmen. Die können nicht sagen, gehen wir heute ins Kino.
Wieso sind
miteinander können die nicht Mikro, weil sie haben das Geld nicht, um ins Kino zu
gehen.
Ja, sie arbeiten ja 100%.
Du kannst, wenn du in der Schweiz arbeitest, dann kannst du auch aufsteigen. Du kannst ein bisschen mehr arbeiten.
Aber
du wirst relativ schnell
viel Erfolg haben. Jeder kann Lotto-Millionär werden.
Das ist etwas
aber
anderes.
Nicht alle.
Nein, Lotto ist ein Zufall.
Aber nicht alle.
Nein, Fabian, du hast in der Schweiz hast du sehr viel in der Hand, wo du bist. Nicht alles. Und es gibt Leute, die völlig zu Unrecht wirklich unter die Tür müssen. Aber das System in der Schweiz ist so, dass du relativ viel Weg hast, dass du dein Leben selber kannst.
Ja.
Nein, zum Beispiel wegen der Liberalen, weil sie ein Bildungssystem geschaffen haben, wo leider jetzt langsam ein bisschen kaputt geht, unter anderem mit Hilfe der Linken. Aber wir haben ein gutes Bildungssystem. Das ist wichtig, oder? Aber komm, wir gehen noch schnell wegen der Freiheit, dann würde ich sagen, wegen der Schweiz. Das ist nämlich auch interessant, was du vorhin gesagt hast. So wie du es würdest beschreiben, kann man nicht erklären, warum Österreich nicht genauso reich ist wie wir. Die sind praktisch die genau gleiche geografische Lage wie wir. Und sie sind nie so reich geworden wie die Schweiz. Und der eine Unterschied, wo die Schweiz immer gehabt hat, war zum Beispiel, jetzt gerade für Chile ist ein guter Punkt, oder wir haben schon lange keine Nadel mehr. Wir haben immer ein wahnsinnig starkes Bürgertum gehabt. Bürgertum heisst immer, das Privateigentum ist besser geschützt als in aristokratischen oder monarchischen Ländern. Der König in Frankreich hat immer wieder ein bisschen enteignet und so weiter. Privateigentum ist wahnsinnig wichtig, dass du kannst mittel- und langfristig Wohlstand schaffen. Und deshalb insistiere ich so darauf, dass Freiheit muss ganz, ganz stark sein, dass alles da, was du selber schaffst, mit deinem Fleiss, mit deinen Ideen, mit deinem Engagement, dass das dir gehört und dass das nicht ein anderer einfach nehmen darf und dass nicht ein anderer kann kommen und sagen, ja ich bin da nicht frei von Armut, also darf ich Fabian sein Zeug nehmen.
Das einzige Kriterium, was gut ist, was innovativ ist, was wertvoll ist, ist in unserem System ja, ob es einen Markt dafür gibt.
Nicht unbedingt.
Und das ist ein Problem, weil es auch ganz viel Innovation, ganz viel positive Energie, die in dieser Gesellschaft umeinander wäre und die auch geschaffen wird, abwürgt und die Leute durch das in Armut halten. Ich bin ja gar nicht gegen das Privateigentum, aber ich bin gegen die pervertierte, egoistische Form vom Privateigentum, wo man sagt, ich kann machen, was ich will. Ich kann eine riesige Villa kaufen in einer Stadt, ich kann das laufen lottern, geht euch nichts an, weil das gehört ja mir. Da bin ich dagegen, weil es gibt auch etwas wie eine gesellschaftliche Verantwortung.
Ja, aber dann musst du immer, wer ist denn da die Gesellschaft? Das sind andere Leute, die nachher bestimmen, ich will die Schuhe von Fabian.
Nein.
Der Fabian putzt seine Schuhe nicht gut. Gib jetzt die Schuhe her. Das geht doch nicht. Weißt, das wird total
wild.
Da
bin ich auch dagegen.
Ja, du findest einfach, die Villa ist für dich etwas anderes. Aber das finde ich nicht logisch. Entweder sagst du, Privateigentum ist geschützt oder nicht.
Es gibt ja gewisse Logik in einem Wirtschaftssystem. Und da geht's um,
was ist Logik?
Die Logik ist, wer produziert und wer konsumiert.
Das ist aber jeder selber herzlich eingeladen,
und es geht um, ja, aber
kann jeder.
Du weißt doch selber, dass wir heute Konzernmacht haben, wo Staaten können diktieren, wie sie zu wirtschaften, wie sie die Demokratie zu gestalten. Frau Merkel hat einmal von der marktgerechten Demokratie geredet. Ich will einen demokratiegerechten Markt. Das ist der Unterschied.
Also, schau, ich finde, Demokratie und Markt haben ja relativ gewisse Ähnlichkeiten. In der Demokratie kannst du mit deinem Stimmrecht etwas entscheiden, nicht so viel wie im Markt. Im Markt kannst du eigentlich wahnsinnig viel entscheiden. Du kannst entscheiden, was du kaufst, ob du das willst oder nicht. Damit entscheidest du, welche Unternehmen haben Erfolg und nicht. Deshalb ist schon nur die Vorstellung, und wenn, auch wenn du von grossen Konzernen redest, die Vorstellung, dass Konzerne richtig mächtig sind, finde ich, ehrlich gesagt, nicht zutreffend. Weil jeder Konzern am Schluss des Tages muss Zeug verkaufen, außer der ist ein Monopol. Und dort würden wir sogar noch vielleicht einig sein, dass man gewisse Monopole vielleicht könnte
staatlich aufbrechen. Es geht nicht nur um Macht, dort haben wir auch ein Problem, aber es geht auch um die politische Macht, die eine grosse wirtschaftliche Entität hat. Aber gell, ich bin nicht gegen den Markt. Der Markt ist an sich ein sinnvolles Instrument,
Produkte
zu verteilen zu einem bestimmten Preis. Es gibt einfach sehr viel Marktversagen, sehr, sehr viel. Wenn der Kapitalismus so gut wäre, wieso müssen wir dann alle 5 Jahre retten?
Ja,
mit Steuergeld?
Ich glaube, der Kapitalismus ist jetzt schon länger da als der Sozialismus. Und der Sozialismus ist nie nicht erfolgreich gewesen. Einfach nie nicht. Von dem her finde ich es jetzt noch ironisch, dass du sagst, es gibt kein einziges sozialistisches Land, das Wohlstand schaffen auf die Dauer. Und das hat sehr viel mit Freiheit zu tun. Weil, oder?
Also Freiheit, erstens würde ich
Freiheit,
das
bestreiten. Ja, sag, wie das sozialistische
Land ist. Ich würde einfach sagen, dass kein Land können Wohlstand schaffen. Also wenn man sich
anschaut,
wie lange jetzt zum Beispiel Kuba hat können überleben, trotz Wirtschaftsblockade von über 40 Jahren, dann ist das relativ eindrücklich. Ich glaube nicht, dass die Schweiz das hergebracht hat, ohne jetzt auch Problem in Kuba zu negieren. Aber was natürlich einschränkt, also wo du recht hast, Markus, dass der Sozialismus natürlich ein experimentelles System ist. Also eine Idee. Es ist eine Idee,
wo man... Das Experiment haben wir jetzt 200 Jahre schon beobachten können.
Oh,
und einmal selbstverständlich, Sozialismus fängt im frühen 19. Jahrhundert
an.
Es gibt die ersten sozialistischen Kommunen gibt's in Amerika, wo man ausprobiert hat, hat nicht
gescheitert. Überall, wo Sozialismus ausprobiert worden ist, hat man es auch wieder weggeputscht.
Nein, muss man gar nicht wegputschen, weil es meistens sind. Nein, die Sowjetunion hätte man nicht wegputschen müssen.
Nein, die Sowjetunion
hat sich selber
aufgegeben.
Aber Kuba, dass du Kuba als gutes Beispiel findest, das finde ich.
Es ist nicht ein gutes Beispiel, es ist nur ein Gegenbeispiel.
Kuba lebt vom Zucker wo aus der Sklaverei herkommt, wo sie nicht wahnsinnig grosse Innovationen gemacht haben seither. Kuba hat immer von der Sowjetunion gelebt.
Ja, und
jetzt hat es von Venezuela gelebt. Und jetzt ist wahrscheinlich der nächste Sponsor China.
Wahrscheinlich nicht mehr.
Aber lange haben sie überlebt, dank Chavez. Und jetzt kommt wahrscheinlich China als neuer Sponsor. Das ist ein Land, das nur politisch kann überleben kann, weil sie immer wieder einen Sponsor findet. Es hat nichts mit dem zu tun, dass sie irgendwann mit Wohlstand geschaffen hätten. Niemand. Und ich meine, sie sind immer noch ein sehr schönes Land, weil einfach die Häuser so alt sind wie in den 50er Jahren.
Wie kannst du heute vertreten, dass der Kapitalismus ein erfolgreiches System soll
sein? Wieso ist denn dein Vater da hingekommen? Wieso ist dein Vater nicht in Chile geblieben?
Weil es dort eine turbokapitalistische Terrordiktatur geherrscht
hat. Nein, es war vor allem mal eine Diktatur, also keine Demokratie.
Ja, aber oder? Das ist jetzt historisch beleidigt.
Pinochet
war
nicht eine Demokratie, oder?
Man hat da aus den USA die Chicago Boys installiert, die eine radikal Schocktherapie durchgeführt haben. Turbokapitalistische, feuchte Träume, die man da
etabliert hat. Du musst mal schauen, die erfolgreichsten kapitalistischen Länder. Also der erfolgreichste ist die Schweiz. Deshalb wollen viele Leute hier hinkommen.
Aber Markus, und wir sind gerade in der Existenz von der Menschheit.
Wieso
wir haben eine Klimakrise. Der Kapitalismus hat Kosten externalisiert und den Planet zerstört, dass man jetzt...
Der Sozialismus auch. Also die Sowjetunion ist nicht bekannt dafür, dass sie den CO2-Ausstoß Nein, hätte es auch nie können. Und schau mal China an, wo ja immer noch formell sozialistisch ist jetzt der grösste...
Nein, das ist ein Staatskapitalismus.
Ist mir gleich, es ist immer noch eine kommunistische Partei, sie fühlen sich immer noch ziemlich kommunistisch und was die politischen Freiheiten betrifft, ist der beste Sozialismus.
Also erstens bin ich nicht Kommunist.
Sozialist. Ja. Aber Sozialismus ist auch...
ist das, also die NZZ hat gerade das links Kampfblatt schreibt immer, es ist ein staatskapitalistisches System.
Ja, das finde ich falsch. Zürich-Zeitung hat nicht immer recht. Und Staatskapitalismus, Staatskapitalismus ist ein Widerspruch in sich selbst letztlich. Weil letztlich ist der Witz vom Kapitalismus ist natürlich, dass du eben der einzelne Bürger sehr viele Freiheiten hat und der Staat eine kleinere Rolle spielt. Das finde ich wahnsinnig wichtig. Also Staatskapitalismus führt eigentlich sehr häufige Seelen. Aber warte mal, dass wir noch ein bisschen genauer bleiben. Die Schweiz ist doch ein erfolgreiches kapitalistisches Land, oder würdest du das bestritten? Die Schweiz ist doch eines der besten Beispiele zum zeigen.
Ich würde sagen, die Schweiz ist eine der grossen Gewinnerinnen vom Kapitalismus global gesehen. Aber das ist nur möglich, weil es sehr viele Verliererinnen gibt von dem kapitalistischen System von dieser kapitalistischen Weltherrschaft, insbesondere im globalen Norden. Und wenn wir heute Probleme anschauen,
also die Menschheit... Also die Schweiz profitiert von allen anderen. Wieso könnten die anderen nicht? Also
Markus, wir haben noch nie so viele Flüchtlinge gehabt seit dem Zweiten Weltkrieg wie jetzt.
Aber nicht aus wirtschaftlichen Gründen.
Also der Francis Fukuyama hat offensichtlich sich geirrt, als er irgendwie gesagt hat, das Ende der Geschichte. Der Kapitalismus bringt jetzt Demokratie, Frieden und Wohlbefinden für alle. Das Gegenteil ist der Fall. Es leben unglaublich viele Leute im Elend. Und ich sage es nochmal, wir stehen vor einer Schicksalsfrage, wie die Menschheit in Zukunft wird zusammenleben, wenn sich das Klima weiter so verändert, wie sich es jetzt verändert. Und das ist verursacht durch das System. Das ist, wenn du sagst, ja, aber der Sozialismus ist auch nicht besser, das ist ja Whataboutism. Wir sind jetzt in dieser verschissenen Situation und da müssen wir doch etwas ändern.
Ja, das ist eine andere Diskussion, da können wir das nächste Mal führen. Aber noch eines, es gibt kein einziges sozialistisches Land, das sich anders verhalten hätte in der CO2-Frage als die kapitalistischen Länder. Alle Länder haben sich gleich. Es ist auch überhaupt, also muss ich jetzt ehrlich sagen, die ganze klimapolitische Herausforderung hat jetzt bis jetzt noch nichts zu tun gehabt mit dem, wie du dich selber dein Wirtschaftssystem organisierst. Ja, kapitalistisch oder sozialistisch. Die sozialistischen Länder haben eigentlich viel einen höheren CO2-Ausstoß gehabt, weil sie länger auf Kohle gesetzt haben und so weiter. Also, weißt du, da finde ich, da kannst du es nicht bringen. Das ist ja nicht das, was
unter Sozialismus verstehen. Ja, du hast ein Parteiprogramm von der SP.
Aber da gibt ja keine sozialistischen Länder für dich.
Nein, ich glaube im Moment.
Und ich kann dir jetzt sagen, das weiss ich noch gut, das sozialistische Programm, das ich damals so gut gefunden habe, das ist nichts reingestanden von der Klimafrage. Hey, das ist schlicht kein Thema gewesen. Und es ist nicht das, was du kannst sagen, ist die Industrialisierung. Die hat dazu geführt, dass man mehr CO2 hat.
Genau.
Aber die Industrialisierung ist etwas gewesen, wo zwar der Kapitalismus hervor, also Kapitalismus ist meine Meinung, ist nicht meine Meinung, ist offensichtlich, Die Industrialisierung war nur möglich unter kapitalistischen Verhältnissen.
Ja.
Nachher hat man es teilweise kopiert. Auch sozialistische Länder haben dann industrialisiert.
Ist alles schlecht und so weiter.
Es ist alles gut. Es ist alles fantastisch.
Es ist auch vieles sehr schlecht.
Es ist das einzige System, wo die ganz schwierige Frage zwischen Freiheit und Gleichheit auf eine relativ gute Art kann lösen. Du kannst es nicht völlig lösen. Ich glaube, das ist eine bittere Pille. Wenn du sehr viel Freiheit willst, was sehr wichtig ist, musst du Ungleichheit in Kauf nehmen. Du musst es in Kauf nehmen. Und ich finde, Ungleichheit gibt es zwei Sachen, die ganz wichtig sind, um Ungleichheit erträglicher zu gestalten. Das erste ist, eine Gesellschaft, die sozial enorm mobil ist, ist Ungleichheit ein kleines Problem. Wenn dein Vater arm war, aber du hast die Chance, reich zu werden, ist schon mal viel weniger schlimm. Oder wenn es so ist, dass du als 20-Jähriger arm bist, aber mit 40 kannst du reich sein, was bei allen Menschen eigentlich fast so ist, zum Beispiel in der Schweiz. Es werden alle im Laufe des Lebens ein höheres Einkommen, je nach dem Alter. Dann wird die Ungleichheit weniger schlimm. Aber ich sage einfach, du kannst Ungleichheit nicht völlig beseitigen, wenn du richtig Freiheit willst. Weil Freiheit heisst, jeder kann sich entfalten. Und Talente sind unterschiedlich. Es gibt auch Leute, die einfach mehr Risiko eingehen. Es gibt Leute, die gewisse Sachen besser können. Aber
zu Beginn des Lebens eine Startgleichheit haben. Aber was wir heute nicht haben.
Dann müsstest du eine
Erbschaftssteuer von 100% einführen, nach deiner Logik.
Aber sind also die meisten Leute, die ja euch wählen, sind ja Erben. Also die haben für Jahre ja vor allem mit der SP
gut. Das ist ein Mythos.
Ja, wenn du es anschaust. Nein, gibt es ja. Also jeder normale Erbe dürfte euch ja nicht wählen. Aber sie werben, wählen ja sehr stark.
Das sind eben politisch bewusste Leute,
die
nicht nur auf ihre eigenen Privilegien
schauen.
Aber so viele Erben haben wir also nicht. Wir haben noch sehr grosses... Also ja, eine grosse Wählerinnenbasis von Leuten, die sehr kleine Einkommen haben, die von Löhnen und Renten leben und die wissen eben, für was dass es die SP gibt. Aber wo ich einfach mit dir nicht einverstanden bin oder wo ich es nicht verstehe, ist, dass es doch offensichtlich ist, wenn wir, sagen wir mal, den CO2-Ausstoß reduzieren, dass du dann musst irgendwie die Wirtschaft so umbauen, klimagerecht umbauen, dass man einerseits weniger in der Produktion fossile Energieträger hat. Das musst du irgendwie politisch steuern, weil über den freien Markt geht es ja nicht. Das heisst, du musst entweder in einem liberalen Sinn das bepreisen, das heisst, dass du die Kosten nicht mehr einfach kannst gratis externalisieren, oder du musst es regulieren und fördern staatlich, dass du neue Energieträger hast. Und gleichzeitig musst du den Verbrauch reduzieren. Das heisst, wir müssen mehr teilen. Wir können nicht mehr jeden ein Auto haben, sondern wir brauchen ein System, wo der öffentliche Verkehr günstiger und besser wird für alle. Mhm. Vor allem, dass wir Kurzstreckenflüge irgendwie können ausgleichen können. Das ist ja alles offensichtlich.
Nein, finde ich nicht offensichtlich.
Sonst hast du ja... wie willst du es denn sonst machen?
Also erstens würde ich sagen, das, was du jetzt alles beschrieben hast, zeigt ein bisschen, dass du sehr schnell bereit bist, obwohl du gesagt hast, Freiheit sei dir so wichtig, bist du sehr schnell bereit, Freiheit einzuschränken.
Wo ist denn deine Freiheit eingeschränkt?
Ja, ob ich als Unternehmer sehr viel CO2 rauspusten oder weniger, sollte eigentlich mehr frei überlassen sein. Wenn du nachher sagst, ja, ich will, das sind externe Kosten, die müssen wir internalisieren, über das könnte man noch diskutieren, dass man sagt, ja, es gibt eine Steuer für CO2, über das da bin ich offen. Aber wenn du nachher anfängst, den Leuten vorschreiben, eben, ihr müsst jetzt eure Heizung auswechseln, ihr dürft das
aber
und das
Max,
nicht.
Ich kann ja auch nicht frei dir jetzt einfach eins in die Schnur schlagen. Das ist ja verboten. Aber das wäre meine Freiheit, ist eingeschränkt oder das?
Ja, aber weißt, es geht immer, das ist, Kriminalität ist vielleicht dort, wo wir relativ schnell einig sind. Ja,
die Frage ist, was ist kriminell?
Ja, richtig. Aber da haben wir auch, da reden wir ja diskutieren und dann abstimmen, was kriminell ist, und dann ist klar. Aber jetzt ist eigentlich bis jetzt noch nicht so, dass das Autofahren, wo Benzin betrieben ist, verboten ist, oder?
Und ich sage jetzt mal ein bisschen Gesellschaftspolitik, weil wirtschaftspolitisch werden wir uns ja nicht ein. Wieso ist denn der Bürgerblock gegen eine Liberalisierung von Drogen? Wieso ist denn der Bürgerblock zum Beispiel lang gegen Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren? Wieso ist denn der Bürgerblock die gewesen, die Frauen am Herd haben wollen behalten, ihnen auch die politischen Rechte verwehrt haben.
Aber man kommt nicht so viel.
Aber dort ist man ja überall völlig unfrei, völlig autoritär.
Nein, da finde ich jetzt, das sind alles unterschiedliche Fälle. Erstens, Liberalisierung von Drogen, finde ich, ist eine sehr tricky Frage, oder? Weil du weißt, es geht teilweise um Stoff, wo die Leute nachher total abhängig sind.
Ja, Alkohol auch.
Ja, man kann ja über das auch diskutieren, oder? Alkohol ist auch das Problem. Aber grundsätzlich ist es doch so, dass du dort eben auch hohe externe Kosten hast, die nachher die Allgemeinheit muss tragen, oder? Wenn einer drogenabhängig wird, nicht mehr kann selber arbeiten, vielleicht wird er auch noch kriminell, vielleicht muss er nachher ins Heim und so weiter. Da haben wir enorme externe Kosten.
Aber du darfst CO2 verblasen, gratis, aber ich darf nicht irgendeine Droge nehmen, wo wir es machen.
Jetzt sind wir aber schon mal beim Punkt. Erstens, bei der Drogenliberalisierung finde ich, dort muss man diskutieren, wollen wir die Freiheit einschränken oder nicht, oder? Und dort würde ich jetzt mal sagen, über Haschisch kann man diskutieren, weil dort ist Suchtpotenzial nicht so wahnsinnig. Heroin, das würde ich jetzt nicht, Kokain würde ich jetzt einfach nicht liberalisieren, es ist einfach verdammt gefährlich. Es ist ein gefährliches Mittel, wo du eine enorme externe Kosten hast.
Du bist ja nicht frei.
Und ich bin nicht naiv. Ja, ich sage, aber du wärst ja nicht dafür, dass man Kokain liberalisiert.
Doch.
Aber okay. Aber da haben wir auch das Gefühl, da haben wir enorme externe Kosten, wo man sich fragen kann, wollen wir die
haben nicht. Wir haben ja heute schon.
Ja, wir haben aber wahrscheinlich nachher noch höhere, weil wahrscheinlich mehr Leute nachher auch abhängig werden. Oder? Das ist ein bisschen wie beim Rauchen.
Aber ich verstehe, deine Freiheit bezieht sich einfach nur auf deine Freiheit als Unternehmer,
nein,
aber nicht auf deine Freiheit als Staatsbürger so können. Du darfst nicht dein Bewusstsein verändern. Und weißt du, warum ist das so? Weil es dir extrem wichtig ist, dass der Mensch produktiv ist und der Wohlstand von ein paar wenigen
vergrössert. Ich will seinen Lebensstil nicht finanzieren, wo ich nicht zugestimmt habe, dass er den soll führen. Wenn einer drogenabhängig wird, dann gibt es enorme Belastungen,
zum Beispiel
vom Gesundheitswesen, ja. Das ist ja auch eine Belastung. Und ihr sind ja genau die Ersten, die sagen, wir müssen Präventionskampagnen haben gegen das Rauchen. Ihr wärt wahrscheinlich ja die Ersten, die sagen, einer, der raucht, muss mehr zahlen, muss mehr Prämie zahlen. Ja, aber da könnte man noch diskutieren. Aber ich finde, weißt du, Drogenliberalisierung, finde ich, ist jetzt so ein kleiner Issue. Das ist nicht der.
Also, Frauen ist ein weniger kleiner Issue.
Das ist völlig klar. Das ist jetzt ein wichtiges Thema. Ja. Dort ist doch die formale Gleichberechtigung unheimlich wichtig gewesen. Und die hat man, würde ich sagen, im Laufe der 80er Jahre absolut erreicht. Jetzt geht es noch um die Frage, was heisst eigentlich Gleichheit im Ergebnis? Und da sind wir anderer Meinung. Aber dort finde ich, ist völlig klar, Freiheit heisst.
Aber das sind alle, die Bürgerlich auch dagegen gewesen.
Wo sind die
dagegen
gewesen?
Der Blocher ist
Frauenbewegung. Erstens
gegen die Vergewaltigung in der Ehe gewesen.
Dort ist es ums alte Eherecht gegangen, dort hat der andere Argument gehabt. Er ist ja nicht der einzige Bürgerliche in diesem Land, oder?
Ein durchaus prägender.
Aber es gibt sehr viele Fragen, wo zum Beispiel jetzt gerade die Frauenbewegung, ist ja gar keine linke Bewegung gewesen zuerst. Es war eine bürgerliche Frauenbewegung gewesen, die ist enorm wichtig für das Frauenstimmrecht. Wahrscheinlich viel entscheidender als die Linke. Abgesehen davon, dass du auch in der SP wahnsinnig viele Leute gehst.
1918,
ja.
Am Generalstreich hat die SP
die bürgerliche Frauenbewegung. Ja, aber die bürgerliche Frauenbewegung hat es dort auch schon gegeben. Und die war älter gewesen als die sozialistische. Das musst du auch sehen. Also, es ist nicht wahr, dass du, in deinem Land sind wir relativ frei, weil wir eine sehr starke bürgerliche Bewegung hatten. Die Sozialdemokratie kommt ganz am Schluss, am Durchschluss, wo wir schon Demokratisierung, Demokratisierung von dem Land, wo einzigartig ist weltweit. Ja, die ist vorantrieben worden von den Demokraten, das ist eine bürgerliche Partei.
Ein grosser Teil von der Demokratie ist nachher in der Sozialdemokratie
und
den Grütli-Verein.
Nein, das stimmt nicht. Der Grütli-Verein hat sich nachher mit der SP verkracht, weil die SP sehr sozialistisch war, ist marxistisch und so weiter. Aber wir sind eigentlich bei der Freiheit. Nein, Freiheit heisst bei mir gar nicht, Unternehmer. Ich bin ja auch Journalist. Zum Beispiel Meinungsfreiheit finde ich wahnsinnig wichtig. Mhm. Bin ich total dafür. Religionsfreiheit, total wichtig. Ich finde auch Freiheit, ganz gleich, was für eine sexuelle Orientierung du hast, völlig klar. Ich bin auch für Ehe für alle. Das ist aber jetzt nicht irgendwie, wie soll ich sagen, ein Konflikt zwischen den Bürgerlichen und den Linken. Das tun die jetzt so aufspielen. Sondern sehr lang kann ich dir also ganz sicher sagen, in den 50er Jahren hättest du in einer SP-Delegiertenversammlung die guten, gestandenen sozialdemokratischen Männer nie dazu gebracht, dass die gesagt hätten, ja, wir wollen die Ehe für Homosexuelle.
Ja, das ist auch in der SP.
Ja, das ist auch in der SP nicht ein Thema gewesen, wo die SP gefunden hat, das ist jetzt dringend nötig. Das hat sich dann nachher verändert.
Ja, in den letzten 40 Jahren ist es, immer so spät, das liegt nicht an der SP.
Wer ist denn spät? Wir sind doch wieder die Ersten. Wir sind das einzige Land, wo die Ehe für Schwule und Lesben auftut, per Mehrheitsentscheid von der Stimmbevölkerung. Ja, beweist doch mal ein anderes Land, das das schafft. Machen wir eine
Irland Abstimmung. Irland hat sie eingeführt mit einer Volksabstimmung.
Ja, ja, aber die tun einmal im Jahr
fallen. Ja, ja, aber ganz selten Volksabstimmung. Irland hat das.
Ja, ja, wir machen es aber regelmässig und wir reden schon lange darüber, oder? Und bei Irland ist es jetzt, ja, Irland ist ein bisschen komisch, wie sich das schnell gekippt hat, oder? Es war ein wahnsinnig konservatives Land gewesen. Nachher
aber extrem. Also beim Frauenstimmrecht kannst du ja sagen, wir sind eines der ersten Länder, die es per Volksentscheid eingeführt hat. Wegen dem sind wir trotzdem die Letzten gewesen.
Ja,
aber
wir sind das einzige Land.
Ja, nicht das einzige.
Ja, wer denn?
Wenn es mir nicht ist, hat ein Türke auch eine Abstimmung gemacht.
Gut, dann, aber ja, willst du jetzt nicht der Türkei wahrscheinlich als die höchste Demokratie
herstellen?
Nein, weißt du, es geht mir auch nicht darum zu sagen, wir sind besser als die anderen, wir sind nicht besser. Ja,
das dunkelt mich ein bisschen am Schweizer, ja, Wesen soll so die können. Welt genießen.
Nein, das ist eher ein deutsches Problem. Nein, das finde ich überhaupt nicht, muss ich ganz klar sagen. Wir Schweizer sind nie besser. Wir sind übrigens auch nicht fleissiger als die anderen. Wir sind nicht wegen dem reich geworden, weil wir fleissiger sind, sondern wir sind reich geworden, weil wir sehr viel Freiheit haben immer. Wir können überall diskutieren, wo man muss Freiheit einschränken.
Es ist aber keine grundsätzlich
mal, es ist sofort
der Einschränkung. Es ist eine Abschaffung von Privilegien.
Nein. Privilegien heisst im Rechtssystem. Privilegien heisst, du wärst jetzt adlig.
Ja.
Du kommst ja aus, dieser Tradition, oder? Deine Familie kommt wahrscheinlich aus Spanien. Ein Land, das unglaublich eine von den unfähigsten Aristokratien von der ganzen Welt. Deshalb ist Südamerika nie auf den grünen Zweig gekommen. Ja, das ist eine ganz unfähige Aristokratie. Und die sind halt dort schon Aristokratie gewesen, die bis uns das schon nicht mehr gegeben hat.
Ja.
Und das ist nicht, weil wir wahnsinnige Siebensicher sind. Wir haben Glück gehabt, oder? Aber in dem würde ich ja nur betonen, Freiheit ist unhure wichtig.
Aber da bin ich einverstanden. Aber die Schweiz war das Land gewesen, wo der Adel früher vertrieben hat. Mhm. Aber heute haben wir ihn ersetzt durch einen Geldadel. Und das ist auch ein Problem. Ja, wir haben kein Bürgerliches mehr im wahren Sinn.
Aber was ist denn schlimm?
Was ist denn schlimm?
Was ist denn schlimm?
Freisinnige gelobt in der Schweiz. Heute, die FDP muss ja lachen.
Wieso
das ist ja
lachen? Nein. Wieso sind denn reiche Leute? Wieso haben reiche Leute weniger Anspruch auf Freiheit als
arme? Ja, die haben genau gleich viel Anspruch auf Freiheit.
Du bist ja immer der Meinung, wenn sie reich sind,
nicht so reich sein.
Eben, warum denn?
Weil das der Gesamtgesellschaft schadet.
Also erstens kann ich dir sagen, wenn du schaust, dass der Reichen nicht mehr gut geht in einem Land, was machen die
Leute? Denen soll es gut gehen. Es soll allen Menschen gut gehen.
Aber es geht doch den Reichen nicht gut, wenn du ihnen zu viel wegnimmst. Du tust doch alle Anreizstrukturen, Wohlstand schaffen,
aber
du zerstören
nicht,
mit
dass,
dem.
Aber es ist dass Leute reich werden wegen Arbeit. Das passiert alle Jahre mal irgendwo, die sind dann
in
allen
Zeitungen.
Aber in der Schweiz hast du
ein Geld. Du hast vorhin Christoph Blocher erwähnt.
Christoph Blocher kommt aus einer Familie mit halbkriminellen Methoden. Das ist ja bekannt, ist historisch aufgeschafft, wie er da
bei Robin West
und so.
Also erstens kenne ich das relativ gut, das stimmt nicht. Halbkriminell würde ich jetzt ein bisschen aufpassen. Da hast du gar richtig Verleumdung. Nein, also da war nie irgendetwas gewesen, wo irgendein Gericht gesagt hat, die ist nicht recht. Und solange das nicht der Fall ist, kannst du nicht einfach halbkriminell reden.
Ja, ja, aber es ist Fabian.
Aber jetzt nein,
ich meine, Meinungsäußerungsfreiheit ist sehr wichtig.
Ja, aber Verleumdung ist auch nicht, ohne. Also, wenn ich jetzt dir sage, du bist halbkriminell, könntest du mich sogar einklagen.
Dann würde ich dir widersprechen.
Ja, du könntest mich auch einklagen. Aber ist ja gleich. Was wir haben wollen sagen, ist, reich werden tust du eigentlich als Unternehmer. Überall. Und das ist nach wie vor so. Und die Leute, die erben, die gibt es auch. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich Reichtum schaffen. Das machst du als Unternehmer. Und das ist immer noch der Fall. Ja. Schau mal in Amerika an, Silicon Valley. Schau mal alle die grossen Unternehmer an. Das sind die meisten aus einfachen Verhältnissen. Relativ einfachen Verhältnissen.
In der Schweiz, und das ist jetzt also wirklich gut untersucht, haben wir einen Geldadel, der sich da weitervererbt und weitervererbt.
Also ein Geldadel würde ja heissen, die haben mehr Recht. Das haben die nicht. Ja, wo hast denn du, wo hat denn ein Reicher mehr Recht?
Also, es ist die Macht des Faktischen. Du hast Zugang zu viel mehr Ressourcen, zu viel mehr Kontakt. Du hast soziales Kapital, wenn du reich bist.
Ich
bin auch nicht arm.
Du hast ja da, ja, aber das ist ja der Punkt. Ich meine, das ist doch nicht das Privileg von der Reichen, soziales Kapital zu haben. Soziales Kapital haben wir alle. In einem unterschiedlichen Mass, wo nützlich ist oder nicht so nützlich ist. Aber das ist doch nicht etwas, wo du kannst sagen, das ist adlig. Adel heisst, das sind ständische Vorrechte. Nein,
Adel heisst, dass du quasi aufgrund von deinem Geburtsrecht Privilegien besitzt. Und das haben wir in der Schweiz. Der Basler Teig, Leute,
die... Wo sind die Privilegien? Wo haben die rechtlichen Privilegien?
Sie haben faktische Privilegien, weil sie Produktion in diesem Land bestimmen, und zwar zu Ungunsten von der Mehrheit in diesem Land. Sie können bestimmen, wie viele Löhne gewisse Leute überkommen. Ist das, was ein Unternehmer macht.
Nein,
das stimmt nicht. Er bestimmt, wie viel jemand verdient.
Nein, das stimmt nicht, sondern er tut jemanden darstellen. Und die Person sagt, ich will 5'000 Franken. Und der Unternehmer sagt vielleicht, ich würde dir nur 4'800 zahlen. Dann kann der andere sagen, 5'000 Franken, das kann ich halt nebeneinander schieben. Wir sind ein Land mit einer so tiefen Arbeitslosigkeit, dass die meisten Arbeitnehmer eine sehr grosse Auswahl haben, was für Jobs sie wollen. Das ist doch nicht wahr. Und es ist doch nicht wahr, dass ich als Unternehmer irgendjemand kann zwingen, für mich zu arbeiten. Das ist unmöglich.
Nein, das ist der Vorteil des Kapitalismus.
Das hätte Adel können. Das kann der Adel. Und deshalb finde ich, das ist, wenn du sagst Geldadel, das ist einfach Polemik, aber das hat nichts zu tun mit der realen Beschreibung von den Leuten, die reich sind in diesem Land. Das ist ja gerade der Witz vom Kapitalismus, dass du es anbringst, dass ganz, ganz reiche Leute sich anders verhalten als zum Beispiel im Iran, wo halt Leute, die richtig privilegiert sind, die können dann schauen, dass ihre Kinder nur mehr in die Schule kommen, sie müssen aber nichts für das zahlen, die können dafür sorgen, dass die Leute ausreisen dürfen, während die anderen nicht dürfen. Das können bei uns die Reichen alle nicht.
Aber sie können ihr Kind auf eine Privatschule schicken,
aber sie müssen am Schluss, Leute, ja,
was eine Arbeiterfamilie nicht kann, weil sie das Geld nicht hat.
Erstens müssen sie dafür zahlen, für die Privatschule. Gleichzeitig zahlen die Reichen sehr viel Steuern.
Ja, hoffentlich
auch. Ja, wo nachher finanziert eine Universität, wo der Fabian Molina kann studieren. Also weißt du, was ist denn das für ein Adel, der noch den Bauern die Ausbildung zahlen muss? Das ist doch kein Adel.
Ja gut,
der Adel hat das nicht gemacht.
Der Adel hat auch geschaut, dass die Leute nicht verhungert sind.
Aber nicht Ausbildung. Sicher nicht Ausbildung. Meinst du, der Adel hat da ein Interesse gehabt, dass der Bauer in die Schule geht?
Aber der Adel hat heute auch, der Geldadel hat heute auch kein Interesse an emanzipierten, freien Bürgerinnen und Bürgern.
Wo kannst du das festmachen, dass die das Interesse
haben? Die Medienkonzerne verdummen die Leute und wir haben irgendwie weniger soziales Engagement
als wir noch hatten. Aber die meisten Medienkonzerne stehen ja noch eher auf eurer Seite.
Ja, das wäre ja schön, wär's.
Journalisten stehen eher auf eurer Seite.
Ja.
Das stimmt, das ist auch. Ja, danke vielmals, dass du mit dem Tun jetzt werben. Nein, aber jetzt nein, ist vielleicht noch ein bisschen, wir müssen langsam jetzt aufhören, der Grundsatzfrage. Hast du das Gefühl, du bleibst immer links?
Ja.
Wieso bist du da so sicher?
Ja, weil ich...
Du bist ja intelligent. Jetzt. Also normalerweise ist es so, dass intelligente Leute sich weiterentwickeln.
Das ist der Dank. Ja, weiterentwickeln tue ich mir sicher. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich von diesen Grundwerten mich wird verabschieden. Also ich hoffe es nicht, dass ich irgendwann nicht mehr links bin. Aber was die Zukunft bringen mag, das weiß niemand.
Gut, danke vielmals, Fabian, für das sehr interessante Gespräch. Müssen wir weiterführen, weil es ist noch viel Aufklärungsbedarf da. nein, nächstes Mal machen wir eine Lesegruppe zu Karl Marx.
Sehr gut.
Da sind wir beide
so bewandert.
Ja, wäre gut, du willst wieder mal ein bisschen Marx lesen, wäre gut. Also gut, das war es vom Nebelspalter mit dem Fabian Molina und dem Markus Somm. Danke für eure Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Das war der Nebelspalter.ch. Abonniert unbedingt das linke Kampfblatt. Sehr viele Leute sind sich nicht bewusst, wie links das wir sind. In dem Sinn, merci vielmals. Wiederhören. Und